Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 3.9.2025, wir sind wieder da mit einem The Ocean Race IMOCA Spezial zum Leg Nummer 4 war das jetzt schon mal. Von Nizza nach Genua. Und heute sind wir wieder international aufgestellt, weil der Podcasten im Süden hier sitzt. Ne? Hallo Podcasten.
Im Süden, ja, genau. Ja,
ich bin in Kiel, du in Hamburg.
Ja, ja, hast recht.
Und an der Küste Lorient im Sturm sitzt der liebe Miku. Hallo Miku.
Bonjour in die Runde und ja klar, ich sitze tatsächlich im Sturm und ich freue mich, dass ich endlich mal wieder dabei sein darf. Das letzte Mal war ja nichts hier, von wegen ging es ja technisch nicht, aber okay, alles klar.
Ja, haben wir hingekriegt jetzt heute.
Ja, habt ihr gut hingekriegt.
Hört sich gut an, ja. Deine Stimme hört sich auch gut an.
Ja, trotz das ist doch sehr besser denn je. Miku, dann leg doch gleich mal los.
Ja,
wie ist denn die Stimmung auf Franke? Was gibt's Neues aus Frankreich? In dem Dunstkreis des The Ocean Races.
Ja, also sagen wir mal so, also so richtig, das habe ich ja schon bei den letzten Malen, wo ich dabei sein durfte, schon immer gesagt, so richtig Aufmerksamkeit gibt es hier nicht im Ocean, in Bezug auf das Ocean Race Europe. Es sind die Fachmagazine, die sind ganz vorne mit dabei und ja, wenn dann der Crash natürlich ganz am Anfang in Kiel, der hat tatsächlich viel Aufmerksamkeit hier erzeugt, aber seitdem ist
komisch,
ist ganz wenig, muss man wirklich sagen, auch wenn jetzt dann, ich bin mal gespannt, wie das jetzt heute wird, beziehungsweise morgen, weil ja Thomas Rouillon mit Beccaria die Etappe gewonnen hat, aber darüber will ich ja gar nicht reden. Es geht ja jetzt hier um was ganz anderes noch, weil es ist so ein bisschen so ein deutsch-französischer Austausch hier gewesen und jetzt hier, ihr wisst ja, Hinterhöfe bin ich öfter unterwegs und mitunter auch in den Kneipen und so weiter und so fort und da gibt es dann halt eben so eine kleine bis größere Gruppe mitunter, die dann auch schon mal nachfragt, ja wie läuft das denn da bei euch in Deutschland, interessieren die sich dafür und dann sag ich so, ja klar, wir sind da immer ganz vorne mit dabei und wir haben auch wirklich, wir haben auch mal richtig gute Analysen bei uns auf der Seite. Und ja, und dann haben die sich da tatsächlich für interessiert und haben gesehen, was unser Chefredakteur von Segelreporter dafür wirklich gute Analysen hinlegt. Und ich will jetzt hier nicht Bauchpinseln.
Find ich auch
ich will nicht Bauchpinseln. Ich will auch nicht hier SR beiräuchern.
Das hört sich aber
an. Das ist wirklich top. Muss man nicht mal loben.
Es muss einfach gesagt werden. Es muss einfach gesagt werden. Die Jungs, die wirklich Ahnung auch vom Segeln haben, haben sich das angeguckt, haben kein Wort verstanden, haben sich das dann von mir übersetzen lassen. Und also wirklich, und seitdem kommen die immer wieder auf mich zu. Also einmal in der Woche. Und fragen, was ist denn hier? Hat er wieder was Neues geschrieben? Würde uns sehr interessieren.
Haben Sie Abo abgeschlossen?
Nee, haben Sie nicht. Ja, jetzt pass auf. Das ist die schlechte Nachricht.
Die kommt jetzt, die schlechte Nachricht.
Wir wollen alle kein Abo abschließen. Weil du übersetzt uns das doch wunderbar. Ist doch klasse.
Ja, genau, richtig.
Ich würde falsch übersetzen.
Ja, das, ja.
Nee, aber
das,
einfach
ja, das willst du machen, ja.
Nee, du kannst doch sagen, so, ja, Boris mit 2 Tagen Vorsprung als erster ins Ziel und so, super, dann merken die, was los ist.
Nur, ich muss dann echt zahlen sagen, die auch. Ich will ja in die Kneipen nochmal nachkommen. Ich will ja da nochmal hinkommen. Also insofern, das ist als Kompliment zu verstehen, lieber Carsten. Weil die sind wirklich geil, deine Analyse. Und man muss das jetzt einfach auch mal gesagt haben. Hallo, das findest du nirgendwo anders so.
Wir sollten nicht im Podcast über uns dann auch noch uns auf die Schulter
klopfen. Ja, aber das muss jetzt einfach mal gesagt werden.
Kann man mal machen.
Doch, kann man wirklich mal machen. Und ich finde das auch wirklich gut. Und das ermutigt ja jetzt, das ermuntert ja jetzt Tausende von Zuhörern, endlich mal ein Abonnement abzuschließen.
Das war, muss ich ehrlich sagen, witzig, aber oder auch dankbar jetzt die letzten Male, was du auch ansprichst, weil es war tatsächlich, ich meine, weiß jeder, ich bin kein Ocean Racer, aber und versuche nur mal immer die Parallelen zum richtigen Segeln oder so.
Oh, also, das war gut gesagt. Das war gut gesagt. Der war hart.
Also, ich wollte mich gerade verbessern, beziehungsweise das klarstellen. Das richtige Segeln ist natürlich das Ocean Race. Und ich mache irgendwie Kinderkram hier auf dem Baggersee. Ich war am Wochenende auch nochmal in der alten Heimat in Duisburg gerade wieder. Das ist, aber die parallelen Gründe rauszuarbeiten, die gibt es natürlich durchaus. Aber ich hab letztens irgendwie, das fand ich auch ganz spannend tatsächlich, weil ich habe so einen Podcast mit Ed Baird gehört, habe ich glaube ich schon mal kurz erzählt, weil der war ja Ed Baird, erinnern sich vielleicht einige, America's Cup, Steuermann von Alinghi 2007, der ja auch gewonnen hat, auch ist halt mal. Auch am Anfang meiner jungen Laserjahre war das so ein bisschen Vorbild, weil der auch Laser-Weltmeister war tatsächlich. Wir haben ihn ja damals mal in Melbourne bei meiner ersten WM, Anno dazu mal getroffen. Da ist er noch so im alten Overall dahin gekommen als Weltmeister. Ist immerhin, ich glaube, 13. geworden, war schon relativ alt. Naja, und der hat ja diese ganze Geschichte, und er hat dann wild darüber erzählt, dass er eben auch Ocean Racing gemacht hat auf höchstem Niveau und hat es nie zu Olympia geschafft. Und ist aber dann sehr schnell diese Profischiene irgendwie eingestiegen. Und er hat so ein bisschen erzählt von seinen ersten Ocean Race, ja nicht Ocean Race selbst, aber Langfahrten auf Profiniveau. Und jetzt auch zu Imoca war wohl auch mit dabei und sagte, also das wäre wirklich alles nichts für ihn, so nach einem Winddreher irgendwie auszunutzen und dann nach 4 Tagen dann auf die Auswirkungen quasi zu warten, sondern er hätte lieber 3 Rennen am Tag und wenn es dann irgendwie schiefgelaufen ist, dann hat man die Auswirkungen vielleicht sofort und ist dann aber auch Schluss und kann es dann am gleichen Tag irgendwie nochmal wieder gut machen. Fand ich ganz, ganz interessant, konnte ich nachvollziehen und so ein bisschen im großräumigen Bereich ist natürlich trotzdem auch, und kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu, wie das jetzt auch da gelaufen ist. Insofern ist das.
Ja, aber kann man das denn nicht
die
sagen?
Die Parallelen sind da, ja.
Aber kann man denn nicht sagen, dass das jetzt so eine Geschichte ist, das wird die wirklich auch auf kleinen im kleinen Raum sozusagen entschieden wurde, jetzt gerade der letzte Leg,
ja,
kann man doch
stimmt,
echt sagen, ne?
Stimmt, und da will ich vielleicht auch, da wollte ich eigentlich gerade drauf hinaus, also ich habe mich doch so ein bisschen reingefuchst jetzt gerade, weil tatsächlich, und das macht ja auch dieses Ocean Race Europe aus, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemerkt, angefangen wie bei der viel zitierten, von dir eben auch beschriebenen Kollision da vor Kiel. Es kommt eben diese beiden Welten, sag ich mal, wenn man sie denn nennen will, kommen bei diesem Rennen irgendwie zueinander. Also das heißt, du musst auch bei diesen Starts und ganz besondere, auch einige haben sie ja kritisiert durch diese Scoring Gates, wo ja, ich finde, am Anfang habe ich gedacht, ich habe es nicht richtig gelesen, dass wirklich, also wenn du 2 Punkte bekommst, also schon kurz nach dem Start, also der erste und der zweite bekommt ja auch 1 Punkt, und es für eine ganze Etappe 7 Punkte gibt für einen Sieger, dann ist, finde ich, das relativ viel.
Relativ viel, ja.
Und dann ist es tatsächlich auch, liegt natürlich ein großer Fokus bei dieser Regatta auf das Gewinnen dieser Punkte. Was hat ja nun Biotherm fast.
Ja, und auch den Start.
Jedes Mal geschafft. Genau. Und dann eben natürlich, bezogen darauf, da ist halt. Der Fokus liegt, um diese 2 Punkte zu gewinnen, relativ kurz nach dem Start, brauchst du eben einen guten Start. Und damit ist diese Sachen, die ich vielleicht sonst immer so, ich weiß, früher musste ich das immer mal gucken, wie ist er denn da gestartet oder wie ist auch Milizia gestartet? Das ist dann immer eher hat so eine psychologische, wenn du jetzt eine Art psychologischen Anteil, wenn du quasi ein Atlantikrennen bestreitest, dann hat das natürlich erstmal eigentlich wenig Sinn. Aber wenn du schon am Anfang mal vorne bist, dann zeigst du bist eigentlich gut, zeigst auch dem Sponsor oder den Sponsoren, wie bei der Tour de France. Michael kennt sich da gut aus. Wenn jetzt einer Ausreißversuch macht am Anfang, dann ist er ständig im Bild. Und das machen die auch teilweise, weil die natürlich Sendezeit sammeln. Das ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen zu vergleichen beim Ocean Race. Das hilft jedenfalls, wenn du vorne dabei bist. Und das hat diesmal aber wirkliche Auswirkungen für den Ausgang dieses gesamten Rennens, auch wenn es ein Langstreckenrennen sind. Aber der Fokus liegt jetzt da deutlich mehr und drauf. Und ich habe mich ehrlich gesagt, ich glaube, wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, man hat ja jetzt auch nur noch eine Etappe, ist ja schon bald vorbei, da werden sich vielleicht auch einige Teams Gedanken machen, da hätten wir uns crewtechnisch nicht anders aufgestellt, weil man hat. Also die Frage liegt nahe, warum nimmt man da nicht einen Spezialisten mit? Also bei 4 Leuten im Team, da warum nicht mal, also ich habe auf keinem Boot jetzt jemanden gefunden, wo der jetzt, sag ich mal, so ein Profi-Taktiker wäre, von denen wir auch schon öfter mal gesprochen haben. Also du kannst hier ja buchen, weiß ich, einen Diego Negri oder der Drachen segelt oder jetzt gerade in Italien hätte ich jetzt gesagt, der so ein Typ wenn man für eine Etappe den jetzt mitnehmen würde, dann und dann wird er dieses Scoring-Gate-Punkte, ich weiß nicht, ob der dann steuert, genau, wenn man gut steuern kann beim Start, dann hast du die sofort eingesackt. Naja, aber das ist jetzt vielleicht schon zu weit gegriffen, muss man später nochmal drüber sprechen, was sagt uns das eigentlich. Aber es ist ja auch für die ganzen Teams Neuland, es kommt tatsächlich weniger auf den absoluten Speeder teilweise an, sondern eher auf die Positionierung, auf sportliche, taktische, strategische Sachen.
Aber ich muss mal 4 Jahre zurückgehen. Jahre zurück. Hat Daniel damals nicht mit gerade diese Leichtwind-Etappen mit dieser Taktik gewonnen?
Ja, hast du recht. Das ist durchaus ein Beispiel dafür, wo man sagen kann, wobei da kam natürlich noch dazu, wir erinnern uns ja, er hatte den Nicht-Foiler, war natürlich eigentlich im Vergleich zu den anderen oder die sind eigentlich sogar bei wenig Wind eben war besser. Die Foiler performten auch noch nicht so richtig. Das war ja noch die Generation davor, die Boote. Aber er hat tatsächlich auch bei den Starts gepunktet, beziehungsweise ich habe öfter mal gemeckert, auch schreiberisch, wenn er das eben nicht getan hat, weil das war da hat er natürlich seine Vorteile gegenüber anderen Skippern. Da war ja auch damals schon ein Rouillon, war glaube ich auch dabei, ne? Und wo man ja, sagen
Rouillon ist Zweiter gewesen.
Genau. Mhm. Und muss eigentlich ein Weltmeister im Starboot und ein Olympiateilnehmer, der muss da Vorteile haben. Das ist aber, ist ja gar nichts Schlimmes, aber die Bedeutung dieser speziellen Disziplin, man kann ja segeln, ist ja unendlich weit aufgestellt. Selbst in den Olympiaklassen, du hast ja nun Lasersegler oder Ilka-Segler und du hast Foiler, Nakra-Foiler und du hast Kitesurfer, alles ist so weit schon da auseinander, diese Bandbreite, dass eben ein Foiler, wenn der sich auf einen Nakra-Foiler jetzt auf dem Laser sitzt, wird er nicht klarkommen, genauso andersrum. Und das ist ja selbst in dieser Klasse, jetzt hier Offshore-Racing, Startspezialist schon fast, mit 6 Booten muss ich dann doch immer aufpassen, das ist genau das Bundesliga-Format, wo du Kurzrennen mit Starts fährst. Und genau, ja, da muss ich so ein bisschen aufpassen. Da sehe ich natürlich einige Sachen, die als Spezialist, sag ich mal, die jetzt für nicht relevant sind. Also wenn man jetzt auf Langstrecke da irgendwo fahren würde, dann kommen andere Sachen da natürlich zum Tragen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe.
Aber die Ergebnisse sprechen ja so ein bisschen dagegen, Carsten, wenn ich da mal einladen darf, weil Biotherm, da sind ja eigentlich nur Offshore-Profis drauf, wie Paul Meyer und Sam Goodchild und
ja, aber
die liegen ganz, die gewinnen ja eigentlich, also diesmal jetzt nicht, aber die haben ja bislang alles gewonnen, auch weißt du, diese engen Rennen.
Ja, weil es keine anderen gibt.
Also ja, doch, gut, jetzt muss man, und Amala auf dem letzten Platz, da sind ja so Schweizer Nachwuchssegler drauf.
Naja, okay.
Gut, aber das Boot ist einfach
schon. Eben, genau. Aber das
und man muss auch sagen, ja. Boris Herrmann war immerhin, glaube ich, Deutscher Meister im 5x5er, ne?
Richtig, also aber das
kann,
ist natürlich.
Kann das ja eigentlich auch.
Ja, natürlich kann er das eigentlich auch. Insofern ist er da schon näher dran. Ich sage auch, aber eigentlich die Profis, von denen ich spreche, wir haben ja auch schon über Admirals Cup gesprochen oder wir sprechen ja öfter, weiß ich nicht, TP52, Super Series, das sind ja Leute, die davon leben, auf höchstem Niveau, die kriegen, weiß ich nicht, 2000 Euro am Tag, wenn du die buchst oder als J70-Taktiker, das ist ein riesen Pot, wo sich, sag ich mal, Eigner draus bedienen können, wenn man es jetzt eher, hört sich eher negativ an, aber es ist ja so ein Setup, wo Leute, die Profisegler, wie Profisegel funktioniert. Und die hätte man jetzt, also du hast recht, genau, bei Meillard sind auch nicht so viele, da sind keine dabei, aber das macht ja nur dann wert, wenn jetzt bei der Konkurrenz sich jemand dazu so aufgestellt hätte. Aber da sehe ich jetzt irgendwie keinen. Ich habe tatsächlich heute so ein bisschen, weil ja nun, um dem vorzugreifen, oder viele wissen es natürlich, Beccaria hat ja diese Etappe gewonnen und da ist er tatsächlich mit Morgan Lagravière, ist glaube ich richtig, oder Michael?
Morgan Lagravière.
Mit Thomas Rouillon gesegelt ist, auch zweimal Transat Jacques Vabre gewonnen hat, aber das ist ein bisschen im Hintergrund. Der hatte damals mit mit auch ein eigenes Wandy Globe-Projekt mit Safran, glaube ich. Ne? Und der ist richtig, ich glaube, der war mal Vize-Weltmeister im 49er. Also der dabei ist, quasi als Taktiker auch. Und er hat mitgenommen, über die haben wir noch fast zu wenig gesprochen. Ich wollte immer, dass wir auch nochmal, vielleicht machen wir jetzt doch nochmal ein Porträt, Michael. Wir reden ja immer darüber, was wir für Segelreporter schreiben können, was sich lohnt als Thema. Und er hat ja so eine 23-jährige, ziemlich unerfahrenes Mädchen mit an Bord, die aber tatsächlich, ich glaube, vor einem Jahr...
Carsten, Frau, sonst kriege ich dich wieder Ärger zu Hause.
Mit 23 Jahren, da ist das
ja, bist du eine Frau, ja. Nee, also okay. Ich würde so eine Frau. 12 werden, würde ich sagen, Carsten. Mädchen essen.
Ja,
was ist das denn für eine Frage?
Junge, Gott, ihr legt jetzt aber auch die Wörter hier auf die Goldfrage. Aber okay, ja. Ich möchte nicht, dass du Ärger kriegst mit deiner Frau, ja.
Genau, ich auch nicht.
Aber naja, die ist im Juniorenweltmeisterin gerade erst geworden vor 2 Jahren und ich glaube auch macht gerade eine aktuelle Kampagne im 49er. Die ist, glaube ich, über diesen La Gravière reingekommen. Ich habe das mal gelesen, werden wir auch nochmal drüber schreiben, wie sie da überhaupt zukommen. Also eigentlich null Erfahrung oder ganz wenig Erfahrung in diesem Imoca-Bereich. Aber natürlich, vielleicht haben sie auch gesagt, okay, die kann uns da mit ihrer Power helfen und hat... Auf der anderen Seite ist dann segelt Piper bei den Kanadiern mit oder auf dem kanadischen Boot. Die ist natürlich Round-the-World-Erfahrung, aber die, ich glaube, die hat null Erfahrung auf kleineren Booten oder so. Das ist schon die Bandbreite und ja, man könnte das jetzt irgendwie so als Argument nehmen, dass das wirklich was hilft, weil jetzt nun gerade Beccaria da gewonnen hat. Aber da ist auf jeden Fall sowas dabei, ja.
Als deutscher Podcast, wenn wir jetzt mal auf die letzte Etappe zu sprechen kommen, mir ist aufgefallen, dass wir immer am Ende auf dieses Thema kommen. Aber ich komme eben zum Podcast war noch mit meiner Frau und meinem Sohn hier in so einem Café am Strand, das heißt Elefant am Strand. Und da haben wir ja, lass uns den Elefant im Raum mal gleich schnell abfrühstücken oder am Anfang abfrühstücken, weil ich glaube, das ist das, was die meisten Leute auch wahnsinnig interessiert. Mhm. Malizia, das ist nicht gut, ne? Oder also ich sag mal, das ist enttäuschend. So wie
ist gerade ist viel gekommen, ne? Wolltest du sagen, oder?
Eben ist viel gekommen, auf 15, die sind schon 2 Stunden da, aber ja, okay. Mit erheblichem Abstand sind jetzt in der Gesamtwertung auch nur noch 5. im Moment. Also und sind heute sogar als 6. ins Ziel gegangen, also hinter den Kanadiern.
Ja.
Ich habe jetzt Stimmen gehört, ja, das Boot ist halt nicht dafür gemacht, das ist halt für lange Strecken und für die Vendée. Das sind die anderen aber auch, muss man sagen. Also Holcim und wie sie alle heißen. Ich meine, wenn man sich allein überlegt, dass Holcim in der Gesamtwertung jetzt schon vor denen liegt, mit diesen, gut, die haben diese Punkte gekriegt.
Holcim sowieso.
Holcim sowieso, genau, die haben ja diese Wiedergutmachungspunkte gekriegt. Aber auch à la grande Mapai liegt jetzt ein Punkt. Die haben diese Punkte vom ersten Leck nicht gekriegt, die haben gar keinen Punkt gekriegt. Die liegen einen Punkt in der Gesamtwertung vor denen. Sag mal, du als Analyst, was würdest du dazu sagen?
Ja, ich bin gerade wirklich voll drin im Thema, weil ich gerade, weiß ich nicht, vor 10 Minuten vor dem Podcast die Geschichte online gestellt habe und ich habe morgen tatsächlich den Zieleinlauf verkündet und haben das jetzt auch gestern nochmal gar nichts gemacht, aber jetzt nochmal mit Fokus auf Malizia und habe auch zusammen geguckt, was denn da eigentlich passiert ist. Da sind wir vorher schon drauf eingegangen, aber ich habe mir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Ich fand jetzt wirklich ganz witzig, weil wir bedienen uns ja auch sehr, sind davon abhängig, was auf Videos zu sehen ist, auf den Äußerungen von Boris selber. Da muss man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen gucken, weil jetzt bei den Pressemitteilungen, das ist schon ein bisschen anstrengend, weil dann steht er da auch oft im Jahr, wir sind stolz auf das Team dass sie immer noch zusammenhalten. Das ist jetzt okay, das ist auch schwierig als PR-Abteilung da den richtigen Sprech zu finden, das verstehe ich ja, aber in den Videos kann man dann teilweise, was ja diesmal, weiß gar nicht, haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, das ist ja relativ neu, dass sie wirklich sehr lange Boat-Feeds, so nennen sie das, quasi online stellen, teilweise so 20 Minuten, wo man so ein bisschen Big Brother-mäßig reingucken kann und reinhören kann. Auch ich finde es, man muss sich erstmal drauf einlassen, aber finde ich es teilweise ganz interessant. Aber ich weiß zwar allerdings nicht, ob das auch der Normalo-Leser oder Gucker oder Fan dann auch spannend findet, weil da passiert dann doch teilweise nicht so ein bisschen, nicht so viel. Bei dem letzten.
Ich fand die beim The Ocean Race, also um die Welt, fand ich das wesentlich besser. Also so die Videos, die hatten ja diese Onward-Reporter auch immer dabei. Da kam ja auch ständig von jedem Team was. Ich finde das, was jetzt kommt, auch von Malizia, finde ich so, boah, das ist so, guckt man sich ein bisschen an. Ich komme da nachher nochmal zu, ich habe die eigentlich alle gesehen, sind auch sehr lustige Sachen dabei, bei vielen. Aber so, und da muss man natürlich sagen, klar, was, ich meine, wir kennen das selber, also jetzt nicht beim Podcast, aber bei Videos. Du stellst halt das Material zusammen, was irgendwie PR-mäßig passt, und das, was nicht passt, das lässt dann vielleicht auch mal weg. Also das, wenn sich da jetzt mal einer aufregt und sagt, scheiße, das machen wir ja eigentlich oder so, das wird mit Sicherheit nicht den Weg in den YouTube-Kanal finden.
Ja, stimmt. Aber ich fand es insofern jetzt ganz aufschlussreich, weil auch an dem Tag, dann guckt man irgendwie zusammen, hey, wann ist denn das? Das wird ja nicht immer in dem gleichen Moment online gestellt, wo gerade was auf dem Tracker passiert. Und man konnte es jetzt ein bisschen zusammenfummeln. Das hat mich jetzt schon interessiert. Wie kann man denn da irgendwie was auf den Malizia-Videos an der Stimmung irgendwie sehen, was da gerade denn auf dem Wasser passiert, ne? Und die und das, also das vorletzte Video, wie von dem Boatfeed, da reagiert Boris ja tatsächlich genau direkt am Anfang auf die.
Beim Start, beim Startvideo.
Nee, nicht beim Start, sondern das muss jetzt von der Nacht, oder jedenfalls die Szene ist ja von Sonntag auf Montag oder bis Montagmittag passiert. Das ist ja halt eigentlich da, ich glaube, das war so 18, 19 Stunden am Start, wo sich im Grunde diese Etappe entschieden hat. Und das war ja genau, ich habe ja auch vorher schon was über den Start geschrieben, da können wir auch drüber, stimmt, da müssen wir vielleicht am Anfang drüber reden. Start fand ich diesmal wirklich gut, also auf einem echt hohen Niveau. Ich fand ja danach, und vielleicht ist das doch was, was Michael meinte, da habe ich bei dem Start davor in Cartagena, habe ich echt viel gesehen, das muss man eigentlich auch nochmal erklären, was ich nicht verstanden habe und was wirklich wichtig war, weil da hatte Malizia wirklich auch eine ganz tolle Startposition, also gerade im Vorfeld. Ich stelle mir das immer, es ist ja nicht wie mit einer J70, sondern diese Boote mit diesen langen Foils an der Seite, die musste natürlich auch erstmal hin und her werfen. Ja klar, hat der Italiener gesagt, ist alles viel zu eng und wollte da seinen Crash auch so ein bisschen mit in anderes Licht setzen. Das hat er jetzt Gott sei Dank zum Schluss jetzt nicht mehr so gemacht. Aber jetzt hatten wir ja am Wind Starts, also klassische. Und da geht es ja dann auch ums Timing, also um klassische Sachen, die man eigentlich von normalen Regattern kennt. Das haben die alle da auch schon mal gefahren. Da hatte Malizia echt eine tolle Position, aber quasi auch wenn dann jetzt manche erinnern sich vielleicht, Akea Paprik kam da, oder Paprik Akea kam quasi auf Backboard Bug und hat alle hinter sich weggedrängt. Also da hätte wirklich Boris glänzen können, hätte vor dem Bug fahren, durchfahren können. Verstehe ich, wenn man das nicht macht, da willst du wirklich keinen Crash haben. Aber das war gar nicht der Punkt. Wenn er einfach noch knapp hinter dem Heck abgefallen wäre, so wie er es eigentlich kann, wir haben ja gerade, Michael sagt ja gerade schon richtig, Boris hat ja nur einen 505er gesegelt und das fand ich sogar ganz witzig. Ich hasse das immer, weil ich bin ja auch, weiß ich nicht, vor 2 Jahren mit meinem Schwager mal deutsche Meisterschaft in Norderney im 505er gefahren. Die fahren ja tatsächlich immer einen Torstart. Also wenn das jemand kennt, der Torstart oder Pfadfinderstart, das heißt, das fährt ein Boot normalerweise auf Steuerbord los an der Tonne und dahinter fährt ein Gummiboot hinterher und dann geht zwischen der Tonne und diesem Gummiboot, das quasi genau diesem am Wind segelnden Boot folgt, geht ja so ein Tor auf, deshalb Torstart, und man nennt den eben, wie gesagt, auch Pfadfinder oder Rabbit Start auf Englisch. Und dann fahren die alle Boote dahinter, direkt hinter dem Heck von diesem Motorboot durch. Also je näher, je besser, dann öffnen sie das Tor und dann ist das quasi der Start. Muss man können, ist ich finde es ein bisschen langweilig, weil du eben diese normalen vortaktischen Überlegungen, wo ist jetzt die richtige Seite der Startlinie, alle Skills, die man sich eigentlich in all den Jahren mal angearbeitet hat, die auch so Rennen entscheiden können, die fallen da weg. Deshalb finde ich es eigentlich egal. Aber das wissen eben 505er, sehe ich gleich, wie das geht und auch Boris. Also soll nur heißen, er wusste natürlich auch, dass man jetzt, wenn man auch wenn jetzt Parkpreg Arkea, sag ich mal, auf Backbordbuch losgefahren ist, also es genau andersrum ist als ein normaler Rabbit Start, wenn er ganz knapp hinter dem Heck durchfährt, weil da wäre das ein 1A-Start gewesen. Also dann wäre, mein Biotherm hat es ja ein bisschen weiter später in Louvre gemacht, er hatte Biotherm da schon abgestellt. Und jetzt ist er, wenn er mit Speed hinter dem Heck durchfährt, dann ist er am Wind und der wäre als Erster da rausgekommen. Also auch, weil Paprik hätte ja auch nochmal wenden müssen und beim nächsten Mal hätten die in Vorfahrt gehabt. Egal, das hat mich nur total gewundert. Und weil danach konnte man wirklich auf dem Boot sehen, dass die Segel nicht richtig dicht waren, das Achterlieg war offen, das heißt, er hat überhaupt keine Höhe gefahren. Und deshalb ist dann Holcim von Lee im Grunde hochgefahren. Also da fehlten, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Grad. Und man sah richtig in dem Video, wie die abge... Und erst als Holcim dann die sichere Lee-Position hat, da fing an Malizia die am Wind überhaupt zu segeln. Ich weiß nicht, was das dann ist. Ob das dann... Also irgendwer hat da nicht richtig... Ob der nicht die Unterdeck nicht gekurbelt haben, ob... der Call zu spät kam, eigentlich weiß man das. Also das heißt.
Es gibt ein Video von Bord von Malizia, das Startvideo. Da merkst du, da ruft Boris relativ viel rein. Er sitzt ja da irgendwie mit der Pinne in der Hand und guckt aus
dem Fenster. Wir sprechen von Cartagena, ne? Oder von dem jetzigen. Oh, genau. Weil ich bin ja einen quasi zu früh jetzt gerade.
Ach, du bist der Cartagena noch.
Ich bin noch, okay. Weil das war jetzt nur genau der Start davor. Das hat für mich. Ich will genau, dabei habe ich mir schon ich wollte jetzt auch gar nicht zu lange drauf rumreiten, aber das war wirklich so ein Ding, wo man sagt, hä? Also wo man, wir versuchen ja irgendwie was zu finden oder zu erkennen, wo möglicherweise es da ein Problem gibt an Bord. Das ist jetzt irgendwie eine Sache, die, also das verstehe ich nicht. Also das kann eigentlich nicht passieren. Haben wir auch nichts drüber gelesen oder gehört, zu wieso da die Segel nicht dicht waren. Also man, das kann man. Okay, haken wir das ab. Jedenfalls war das da, obwohl es echt eine super Positionierung im Vorfeld mit diesem Boot. Also der Vetter will ihn, und das macht, glaube ich, Boris Vetter auch die Starts. Und er stoppt extrem ab. Man sieht tolle Schwenker. Er kommt mit diesem Boot gut klar, finde ich, im Vorstart. Es schmeißt das Ding gut hin und her. Zeigt schon, dass er da irgendwie selbstbewusst ist in der Startphase. Aber dann diese Nachstartphase war ganz komisch. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Start. Da war das eigentlich viel besser. Also ich habe zwar auch im Vorstart, weiß ich nicht, einmal gab es so eine Möglichkeit, da hätte er hinter Mapai abfallen können, war ein bisschen früh an der Linie. Und dann hätte er hinter dem Heck durchfahren können und die einfach in die Lee-Position sich holen können. Ja, ich habe es gar nicht so richtig begutet, aber da konnte man wirklich sehen, der große Winner des Starts war ja Frank Camas mit Holcim. Und der hat wirklich einen mustergültlichen Pin-End-Start hingelegt, weil er hat dann gegen Richomme verteidigt, ist dann knapp vor dem Start, vor dem Bug quasi abgefallen, ganz extrem stark, sodass, und hat sich diese Position erhaben und hat ja ganz klar den Start gewonnen. Und dadurch, gab es dann auch viel Platz für Malizia danach. Und da fand ich die Position, also auch der Speed, wenn alle sagen, hast du ja auch gerade gesagt, Malizia wird nicht fahren, wäre zu langsam. Nee, also die fuhren da wirklich schnell.
Nee, ich hab ja nicht gesagt, dass ich das sage.
Habe ich auch nicht gesagt. Du hast gelesen, fast, genau.
Und jetzt aber jetzt nicht auf den Start bezogen, sondern auf das gesamte Rennen. Also
ja, richtig. Aber da kann man es ja, man sieht ja, da haben wir ja die Videos dann auch, wo man ein bisschen genauer sieht, was im Vergleich zu den anderen Booten halt. Ne? Und das war ein Amwindkurs bei wenig Wind, Verdrängerfahrt. Konnten sie super die Spur halten und den Louvre ein bisschen versetzt. War ja nur ein Biotherm, wo wir, wie du auch eben schon richtig sagst, und Holz mit ja eigentlich die schnellsten bei dem Bereich, bei diesem Wind eigentlich auch so. Und er konnte super den abklemmen, abquetschen, lange die Spur halten, wäre sogar fast, war ein Zweiter dann, glaube ich. Und ja, was da eigentlich nur passiert ist, auch nach die zweite Wende, das war einfach ein taktischer Fehler, den man in dem Moment nicht unbedingt sehen kann. Es gibt ja immer oft zwei Möglichkeiten auf der Kreuz, weißt du, links oder rechts. Und im entscheidenden Moment, als Biotherm eigentlich hinter ihnen, also die lagen ja schon im Kielwasser, als erster gewendet ist, wieder so unter Land, ist Malizia halt hinter, was war denn da, auch hinter Paprik und... Holcim war ja Erster, genau, hinter Holcim am Heck durchgefahren und dann nochmal vor Paprik, auf die rechte Seite, sag ich mal, vor dieser Kreuz, vor dem Gate Und das war halt falsch. Also was heißt falsch? Also im Nachhinein falsch. Ich würde da gar nicht sagen, dass man das sehen konnte. Ist ja völlig egal. Beim Segeln muss man halt immer ein bisschen antizipieren. Und da haben sie im Nachhinein eben die falsche Entscheidung getroffen. Aber sonst wären sie da Erster als Erster, Zweiter. Also Biotherm, das hinter denen lag, eben ein bisschen vorher gewendet ist, die Initiative da behalten hat, war Erster am Gate. Und Malizia war halt Vierter, glaube ich. Ja, das ist ja auch nur so ein Moment.
War auch ziemlich genervt. Also ja. Würde ich das mal einschätzen.
Das habe ich nämlich nicht gesehen. Was sagt er dann da unter Deck?
Es gibt ein Video vom Start. Nee, er sitzt da mit der Pinne in der Hand und guckt aus dem Fenster. Und dann battlen die sich mal mit Paprik Akina, mit Richomme.
Ja, genau.
Und dann gibt es zwei Szenen. Die erste hat eigentlich Boris Wegerecht, fährt hinterm Heck durch.
Hey.
Da sagt aber noch nichts und da weiß er nicht, passte das jetzt gerade oder hätten die irgendwas machen? Also
eine Vorfahrtssituation.
Genau, und dann hat Paprik eine Wende gefahren und kam dann auf Backbord Bug vorbei wieder und sind vor ihm durchgefahren. Völlig zu Recht natürlich. Und da hat der geschrien, Protest, Protest, auch richtig sauer und hat dann mit dem Arm so rumgefuchtelt. Lustig ist, da saß einer hinter dem Kopf mit so einem Helm, der guckte nur so, hä, was willst du denn?
Mit einem Helm?
Ja, der saß da, saß einer mit einem Helm auf, bei Paprika Kea offen. Okay. Also sieht es jedenfalls aus.
Ja.
Man sieht das nur so und guckt nur so ein Gesicht und der reagiert gar nicht drauf und denkt so, hä, was hast du denn? Ich habe heute dazu einen Kommentar gehört von Tim Krüger, der auch gesagt hat, naja, wahrscheinlich, also er hat wohl, angeblich gab es einen Protest, der ist ihm erstmal in der Stadt gegeben worden, also und er sagt, in der zweiten Situation muss er gar nicht Protest rufen, weil da hat er gar keine Vorfahrt. Also
habe ich gar nicht gesehen.
Bei der ersten Nummer, da hätte er, wenn es jetzt knapp gewesen wäre oder wenn er hätte irgendwie abfallen müssen, hätte er schon recht gehabt, aber da hat er wohl gar nicht reagiert, da war gar nichts. Also wie gesagt, das interpretiere ich so ein bisschen so, naja, da wahrscheinlich ist man dann irgendwann auch genervt, wenn das jetzt das mehrfach hintereinander so schiefgegangen ist, ne? Also mit den
Starts.
Also, oder keine Punkte
gekriegt
hat, weißt du so.
Verstehe ich, aber ich glaube, das ist überinterpretiert, weil ich meine, in dem Fall, ich würde auch bei jeder Situation oder das gehört einfach zu, wenn du mit 7 Booten zusammenfährst, so knappe Dinge hast, dann gehört Protest dazu oder jedenfalls zu rufen, wenn du deinen Vorteil dir erarbeiten willst. Okay, dann solltest du auch Vorfahrt haben. Wie gesagt, diese zweite Situation, habe ich gesehen.
Ja,
war eine knappe Backbord-Steuerbord, dann musst du das irgendwie im Grunde machen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt Juryboote zum Beispiel auf dem Wasser war, dann wäre Direct Judging. Also vielleicht haben sie bis zum Scoring Gate sogar Boote dabei gehabt. Das ist mir jetzt nicht so richtig klar, weil dann kannst du einfach sagen, okay, ich schreie eben ein bisschen rum und dann willst du auch, das machst du, um die Jury zu beeindrucken oder vielleicht auch auf dem Video, dass du wirklich sagst, man sagt ja tatsächlich auch im Match Race oder auch bei der Liga, wenn du quasi das vorfahrtsberechtigste Schiff bist und einer kommt auf Steuerbord dann vor dir durch und cross und dann sagt man, man macht den Hollywood. Also so soll heißen, du schreist im Rundraum, ich musste voll abfallen, scheiße, Proteste, um den Schiedsrichter quasi zu beeinflussen. Also, heißt, im Grunde ist es wie eine Schwalbe beim Fußball. Also du sagst, naja, man kann eben ja dann, aber oft dann natürlich bei Drohnenaufnahmen siehst du natürlich genau von oben, das war überhaupt nicht knapp. Aber wenn du auf dem Boot sitzt und du sagst so, weil du musst ja auch als vorfahrtsberechtigtes Schiff, kannst ja dich einem einfach reinknallen und sagst dann in meinem Moment, nee, ich muss jetzt sofort abfallen. Naja, das mag so ein bisschen
zusammen. Habe ich schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich so wahnsinnig gerne Fahrtensegeln mache?
Ja, das ist witzig. Aber ich laufe da gerade heiß, weil ich finde solche Situationen total spannend. Und es gehört natürlich auch dazu. Und da finde ich das dann eigentlich, manche haben ja auch schon mal, und Boris nimmt das vielleicht gar nicht so ernst oder so. Also das finde ich dann eher ein Pro für ihn, dass er da echt heiß ist und auch natürlich weiß, was da passiert. Und und dann auch seine Vorteile nutzt. Weil die anderen sind teilweise... Also was, wo du das gerade sagst mit Paprik, ich fand das ja total spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, weil der Paprik war ja dann plötzlich dann doch vor Boris. Ich fand da eher ein bisschen komisch, weil tatsächlich eine Wende, Da war er fast zu nett. Also hätte er sich eigentlich vor Boris, vor Paprec legen können und ihm so ein bisschen Windschatten geben, weil er nun immerhin Rennen bis zu diesem Scoring geht. Da ging es wirklich ja um Meter. Schien mir auf dem Tracker ein bisschen zu nett. Ist egal, aber ich will eigentlich noch auf eine andere Situation. Paprec war ja dann auch vor. Und die sind quasi, es ging ja um die Annäherung zu dieser Linie. Und dann war vor ihnen, genau, Holcim. Biotherm war ja schon durch. Und es ging jetzt für Paprec und Holcim noch darum, diesen einen Punkt zu kriegen. Also für die Plätze 2 und 3. Holcim war klar vor. Die sind dann quasi von links gewendet, Steuerbord auf Steuerbordbug. Und sind die ganze Zeit quasi, die sind gar nicht über, haben diese Linie nicht überquert. Das heißt, sie sind quasi, die konnten nicht höher und sind parallel zu dieser Linie gefahren und die Paprec kam quasi von der anderen Seite hinter denen durch und ist genau auf diese Linie zu und dann sind sie, sag ich mal, wieso holen die sich nicht jetzt erstmal den Punkt, und weil der eigentliche Weg danach war ja dann gen Süden. Also war das irgendwie total komisch, die sind quasi die ganze Zeit parallel zur Linie gefahren, waren aber nicht drin. So, und dann erst im letzten Moment sind sie dann irgendwann gewendet und auf dem Tracker sieht es so aus, als ob tatsächlich Paprec vor wäre, weil die einfach auf Backbordbuch links hinter denen durchgefahren sind, war ein besserer Winkel zum Wind. Und erst später kam ja dann der Call auch von der Wettverleihung, das muss wirklich um Zentimeter gegangen sein, das siehst du dann nur auf dem Tracker. Oder die sehen es dann irgendwie auf ihren Datensatz, weil auf unserem Tracker, oder den ich gesehen habe, war eigentlich Paprec vor. Das wäre ein richtig krass ärgerlicher Fehler gewesen, einen Punkt dazu verschenken. Haben sie dann doch nicht gemacht. Aber nein, das war so eine Randgeschichte. Aber da ging es eben hoch her, man muss ja auch noch dazu sagen, kurz, Malizia wollte natürlich gerade vor diesem Gate in Monaco, vor dem Monaco, Heimathafen, ja. Wollten sie natürlich performen. Du konntest also von Land aus, da waren ja auch viele Fans, konntest du natürlich sehen, sogar Malizia mit Fans und hin und her. Und das war natürlich schade. Also da hätte er, glaube ich, nur einmal ein bisschen früher wenden können. Also in dem Moment, also bevor Biotherm quasi nach links gewendet ist, dann hätten sie da gewonnen. Also so wie man das im Nachhinein, wenn man das im Nachhinein zurückspult, schnell genug waren sie, links war die richtige Seite und dann wären sie, und Biotherm hat das als Erste gemacht und hat den Dreher oder den Druck unter Land besser bekommen. Aber dieser Weg war offen, hatte Malizia sich erarbeitet nach dem starken Start, nach dem starken Speed danach. Insofern wird sich Boris drüber ärgern im Nachhinein oder das ganze Team. Aber egal, es passte irgendwie ein bisschen zu dieser Etappe.
Miku, wie siehst du das denn so um Malizia?
Naja, Malizia, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber Malizia ist hier jetzt, sagen wir mal, also ich spreche ja immer aus Frankreich raus, ist echt kein Thema mehr. Also so irgendwie jetzt so.
Gibt es den Crêpe denn noch oder ist er jetzt schon von der Speisekarte?
Den gibt's noch. Ich habe jetzt letzte Woche nicht kontrolliert, aber vor 2 Wochen hat es den noch gegeben.
Muss ich übrigens
aber es gibt auch andere Crêpes noch da, also von Leuten, die schon lang draußen sind. Also insofern kein Thema.
Ich muss kurz sagen, nur ganz kurz. Das habe ich im anderen Podcast erzählt, von unserem Frankreich-Turn letzte Woche. Und da waren eben Susi, sagte, und meine Freundin Susi und Willi, mit denen wir da segeln waren, sie hat den Boris Herrmann Crêpe gegessen und fand ihn ziemlich lecker. Also den gibt's, ja. Also erzählt Michael nicht immer nur, sondern den gibt's tatsächlich. Aber das haben wir natürlich nie bezweifelt. So, das war nur mein kurzer.
Das will ich auch ehrlich gesagt schwer hoffen. Ne? Zumal ich euch auch schon die Menükarte abfotografiert habe.
Ja. Vielleicht haben sie ja schon aus dem Programm genommen nach der Vornie Glow. Wusste ich ja auch nicht. Weil das schon.
Ja, das kann natürlich sein. Das geht ganz schnell da. Aber naja, gut.
Weil die Franzosen haben ihn ja schon gehypt. Oder sag mal vor, diese beiden Atlantik-zweiten Plätze, die stehen ja da.
Den Crêpe oder Boris?
Ja, beides.
Ja, ja.
Aber das war ja, kann man jetzt, also.
Nein, sie haben ihn nicht gehypt. Carsten, nein, ja. Komm.
Zweimal Zweiter? Also, das ja, kann man ja, ja aber schon, das war jetzt keine. Ja,
sicher, schon klar, aber sie sehen ihn als Konkurrenten. Sie sehen aber auch, dass er auf einer Kiste unterwegs ist, die halt einfach anerkanntermaßen bei leichteren Winden eben nicht so gut funktioniert.
Ja, ja.
Nur das ist unterm Strich ist das natürlich in Anführungszeichen keine Entschuldigung dafür, dass er jetzt heute auch noch hinter den Kanadiern reinkommt und naja, also
ich habe schon gedacht, ob ja, aber da muss ich ja jetzt dann nochmal weitermachen.
Ich habe schon ganz kurz, ich habe schon gedacht, dass Frau Klapcic, die ja das Boot jetzt übernimmt danach, das ist ja dann ihres. Ich habe immer auf den Videos geguckt, ob man die mal auf dem Rechner sieht, dass die vielleicht bei unserem Partner Boat24 schon nach einem anderen Boot guckt oder auch so was Besseres gegeben hätte.
Das hast du schön gemacht mit dem Übergang, aber das ist durchaus möglich, ne? Dass man auch so zwischenrein mal da ins Internet geht und sagt, was gibt es eigentlich für Alternativen zu dem Bock hier?
Genau,
aber gut, Kasuma ist
ja
auch egal.
Boat24,
genau.
Auf jeden Fall gibt es gute Boote da. Was macht die denn mit diesem Boot danach? Also ich meine, jetzt nimmt die da jetzt den Wohnmobilaufbau ab oder was macht die?
Ich halte das übrigens für totalen Quatsch. Also erstens hat sie auch gesagt, vor der Etappe, und wir erinnern uns bei der ersten Etappe, wo sie an Paprec vorbeigefahren sind, also mit diesem vermeintlich langsamen Boot, also Zweiter geworden sind aus dem letzten Vorwindkurs einfach vorbeigeglüht und da hat es nicht geballert ohne Ende, sondern da war leichter Wind. Und wie gesagt, diese Startphase, über die wir gerade gesprochen haben, bei leichtem Wind, Verdrängerfahrt, da ist Malizia sauschnell. Und das sagt tatsächlich, ich zitiere es nochmal, habe ich eben auch nochmal rausgesucht, das Zitat von Frau Klapcic. Also okay, sie sagt, bei bestimmten Winkeln haben wir schon ein paar Nachteile. Aber bei weniger als 8 Knoten im Verdrängermodus und wenn der Wind stärker ist auf dem Vorwindkurs, ist es wirklich sehr, sehr schnell. Zweimal sehr. Und das, ich finde, das deckt sich auch. Also ich würde das nicht unterstreichen. Also wir haben wir auch öfter schon gesagt, Michael, wir waren zusammen beim Start der Vuoni Globe bei sehr leichtem Wind. Wir haben diesen Start da gesehen. Malizia ist da nicht. Es war wirklich ganz, ganz wenig Wind, da als deutlich erster rausgefahren, bis es dann sich rausstellte, dass es die falsche Seite war, oder dass der Wind von der anderen Seite einsetzte, das hatte damit gar nichts zu tun. Die reine Performance von dem Boot war so, dass sie deutlich vor dem Feld lagen und das ist einfach so. Aber das ist ja eigentlich der Punkt und jetzt kommen wir vielleicht zu der Sache, wo diese Etappe entschieden hat. Also klar sieht das jetzt kacke aus, wie spät die dran sind, aber das hat sich nach einem Tag, war das entschieden und ich erinnere mich, haben wir auch schon oft drüber gesprochen und auch Leute sagen manchmal, oh, ihr redet schon drüber, weil ich oft ja drüber schreibe und oh, jetzt liegen sie hinten und sagen, ey, ganz ruhig, das ist ja ein Marathon. Also bei der Vuoni Globe war das ja immer, es entscheidet sich ja erst am Ende, man muss die Ausdauer haben. Ja, ist oft so, aber manchmal eben auch nicht. Und bei diesen kurzen Etappen kann eben eine Situation direkt am Anfang entscheidend sein. Und es kann natürlich auch sein, dass einer 50 Meilen direkt vorne liegt und dann parkt er und alle kommen wieder zusammen. Aber das muss so nicht sein. Und das ist wirklich auf dem Baggersee, genauso wie bei der Vuoni Globe. Beim Segeln ist es eben so, du kannst nur damit spielen, wie die Konstellation ist. Und hier haben die ja auch weniger Platz, um sie jetzt irgendwie sich zu positionieren, weil es eben so kurze Etappen sind von, glaube ich, das war jetzt irgendwie 544 Meilen. Das ist eben nicht, wo du dann nochmal, ich fahre jetzt mal zum Tiefdruckgebiet und dann kommst du aber weit aus der Spur, sondern die mussten mit dem arbeiten, was sie da bekommen. Und das war ja jetzt eine Entscheidung. Also natürlich war das jetzt ein bisschen doof, da diese Punkte nicht beim Scoring Gate mitzunehmen. Und dann war da auch ein kleiner, minimaler Rückstand danach. Aber das war ja alles nicht entscheidend. Die sind ja dann eben in der ersten Nacht und bis mittags an dem Montag quasi, das lag das ganze Feld zusammen, der ersten 7 Boote sind also wieder drauf gefahren.
Zwischendurch, aber laut Tracker lag Malizia so mal auf 1 ein paar Stunden.
Also ja, genau.
Immer
genau,
mit vorne im Pulk dabei. Also.
Stimmt, aber dieser Tracker, okay, der war dann natürlich auch
schon. Ja, reden wir nicht drüber, genau.
Genau, weil das so, der Kurs ging nach Süden, aber der Tracker zeigte so ein bisschen so nach Südosten, das ist ja, haben wir ja immer Südosten ist ja der Weg, den sie eigentlich fahren mussten und der eigentliche Weg war so ein bisschen weiter. Egal, aber genau, das schob sich ja da zusammen, aber das ist ja dann genau der Punkt. Und darüber, da hatte ich ja eben angefangen eigentlich drüber zu erzählen, über diese Situation erzählt Boris dann in diesem Interview. Also muss ich so stellen, alle, klar gibt es kleine Vorsprünge und Rückstände irgendwie nach dem Scoring geht, aber dann ist vorne eben weniger Wind und dann fahren alle in dieses Windloch und dann ist jetzt die Frage, wo kommst du jetzt zum Stillstand? Auf einer eher westlicheren Position oder auf einer östlichen, wenn das war ja wirklich auf einer Linie so verteilt. Und dann ist natürlich da die Frage, weil sobald du diesen Stillstand hast, kannst du dich ja nicht mehr bewegen. Also dann kann so ein Boot schnell sein oder langsam sein. Es ist völlig irrelevant. Ohne Wind fährt ein Segelboot nicht. Da brauchen wir jetzt, das ist jetzt kein Rocket Science und da hat auch ein Design nichts mit zu tun. Natürlich fährt so ein Boot, also diese Designunterschiede oder die kommen ja dann zustande, wenn du so ein bisschen Wind hast und bei Lithia hat manchmal dann eben Probleme, wenn die anderen schon oder gerade Biotherm so anfangen schon so ein bisschen zu foilen oder gerade beim Losfahren haben wir auch gesagt, oder Biotherm hat ja sehr viele, Paul Meyer hat das ja gesagt im Vorfeld, hat er das Boot nochmal sehr leicht gemacht. Also in diesen Übergangsphasen beschleunigen die dann möglicherweise eher. Das ist so ein Manko auch von Malizia. Aber darum ging es da gar nicht. Die lagen alle tot im Wasser in diese Flaute rein. Und jetzt war die Situation auch als wer das nochmal reinhören möchte, das war eben dieses Video von Tag 2 bei Malizia. Und da sagt er ja dann, ich habe das jetzt als Überschrift sogar genommen, wie heißt es, unser Schicksal liegt in Gottes Händen, sagt Boris dann. Das fand ich, ist jetzt ein bisschen krass aufgetragen und ist vielleicht auch, mag so, wie es da steht, so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen sein und hört sich ein bisschen komisch an, aber es sagt schon sein Gefühl. Also sie sind im Grunde reingefahren von oben, vom Norden aus in diese Position, lagen dann da alle oder liegen dann da alle und dann wartest du drauf, wo setzt der Wind denn jetzt wieder zuerst ein? Und das war dann im Osten eben nicht der Fall. Und er sagt jetzt immer, mal gucken, wie, und dass er jetzt Gott sei, der ist jetzt nicht da krass religiös unterwegs.
Man ja, dachte, das ist aber so ein bisschen, muss man glaube ich relativieren.
Ja, ja, definitiv.
Das ist so wie den Spieler irgendwie beim Fußball direkt an der Seitenlinie nach dem 0-3 zu fragen. Oder sind die Emotionen hoch? Ich glaube, das darf man jetzt nicht überbewerten.
Das ist das eine, aber
er hat es ja öfter, also.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm.
Wenn man das jetzt mal so alles zusammenzählt, also weißt du, das passiert ja mit Malizia relativ oft. Ich erinnere an die Vendée da im Atlantik, weißt du, da stand der dann neben Justin Metro und dann hat er mal gesagt, ja, ich habe die eine Wolke nicht gekriegt und sowas. Es ist ja auch über dieses Rennen, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, der hat ja nicht nur die Punkte gelassen bei dieser Etappe, es war ja vorher schon nicht so richtig dufte. Und was meinst du denn, wie, ist das jetzt Zufall oder ist es Pech oder?
Ja, lass mich das nochmal. Genau, ja. Das ist ja genau der Punkt, richtig. Und das ist ja die Frage. Also es ist jetzt auch nicht unlauter. Wie gesagt, als Segler sagen wir ja auch oft, ich mag es aber gar nicht. Und deshalb sagt er das dann eigentlich auch in diesem Zusammenhang. Er sagt es zwar, aber ich finde, so wie er sich bewegt, sagt er meint es jetzt auch nicht krass ernst, weil als Segler oder als Profisegler willst du natürlich nicht so gesehen werden, ey, das ist ja nur alles Glück. Und er weiß ja selbst, dass das Quatsch ist. Ist natürlich, man nennt es gerne, haben wir oft schon drüber gesprochen, Fortune. Also du erarbeitest dir eine Position, wo du dann Glück haben kannst. Also ist ja schon eine andere Richtung, als wenn du einfach nur blind hinsitzt, oh, irgendwas passiert da. Und dann kommt es natürlich auf so eine Positionierung an. Und in dem Fall war es jetzt so, er sagt auch, man merkt es ihm wirklich an, dass er sagt, ja, ich wäre schon lieber da ein bisschen näher bei den anderen dran. Aber es ist halt, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es ist. Oder sagt er auch zu der Onboard-Reporterin, wobei ich nicht glaube, dass sie weiß, wie es ist. Weil ich weiß nicht, was Floor, was sie für ein Segel-Background hat. Aber tatsächlich ist es ja manchmal so, also er wäre lieber näher an den anderen Booten dran gewesen. Es geht da gar nicht, jetzt, ob er jetzt im Osten oder Westen ist, sondern du willst dich eigentlich nicht so exponieren, also doll auf einer Seite draußen sein. Jetzt so früh im Rennen schon so viel Risiko zu gehen, weil je mehr der Abstand ist zu den anderen Booten, desto mehr größer ist dieses Risiko, dass die einen eben losfahren und nicht. Und dann hast du diese Entscheidung eben schon ganz früh. Es ist besser, du bleibst eigentlich irgendwie beim Feld und versuchst eben dann durch andere Fähigkeiten, durch den richtigen Speed, guck mal, er hätte ja auch, nachher war ja nach Korsika, also nach der Straße von Bonifacio, kam er richtig fett Downwind, wo sie mit 30 Knoten herumgeballert sind, das wären genau Malizia-Situationen gewesen, Bedingungen, wo sie ja auch Gas geben können. Also du willst eigentlich diese Vorentscheidung dass sie so früh fällt und man merkt es ihm an, dass er da, ja, wir sind hier halt hingekommen und manchmal ist es ja so bei leichtem Wind, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich will da jetzt viel weiter rüber, wenn der Wind dann aus der anderen Richtung kommt, dann spitzt du eben doch ein bisschen an und kommst dann vielleicht doch ein bisschen zu weit rüber. Dann hättest du ja sonst ansonsten halsen müssen und das spielt da so ein bisschen mit rein. Das kann ich da irgendwie auch gut verstehen und nachvollziehen. Heißt aber nur, ich glaube, man sieht ja, wer da der große Gewinner in der Situation war, war Johan Richomme. Die sind sogar um die andere Tonne um Scoring Gate gefahren. Also sie sind schon von Anfang an quasi weiter nach westlich gesegelt. Die wollten diese westliche Position, das konnte man irgendwie sehen. Und das war natürlich auch der Winner. Also soll heißen, obwohl die auch in der Flaute lagen, haben die vorher schon die Karten so gelegt, dass sie wirklich ein bisschen weiter da hinten im Westen sein wollen. Da hat auch später dann nach dieser Flaute der Wind eingesetzt. Boris sagt auch, ja, wir müssen aufpassen, wir nicht in dieses Hoch reingesogen werden. Das ist jetzt am Ende passiert. Es war also definitiv, das waren natürlich nicht jetzt, sag ich mal, irgendwelche höheren Mächte, wo er jetzt drauf gehofft hatte und dann kamen sie nicht, sondern es war ein Positionierungsfehler strategischer Art vorher. Ja, der hat dann dazu geführt, dass dann die Reichen, was sagt man immer, die Reichen werden immer reicher, also die Vorderen haben mehr Wind bekommen und er hat dann total abgeparkt, dann war das Rennen vorbei mit 120. Also ist ja nie wieder eine Chance.
Guter Punkt, dieses die Reichen werden immer reicher, das hatten wir bei der Bundi auch.
Ja.
Und da hatten wir auch, das muss man jetzt auch mal die Frage stellen, es gibt ja diesen Spruch, immer Glück ist Können.
Ja.
Und es gibt ja auch den Umkehrschluss davon.
Ja, also muss man
also
sich
jetzt
schon fragen
mal ganz
lassen.
Provokant gesagt.
Nein. Ja, das war jetzt ein Fehler, ohne Frage. Das war jetzt ein sportlicher Fehler. Das heißt ja nicht, dass es das jetzt irgendwie Pech war, ohne Frage. Da will ich gar nicht drauf hinaus. Also da muss man dann, wobei, wie gesagt, erste Etappe war ganz anders. Da haben sie es sehr gut gemacht in diesem Fall. Und das merkte man selbst. Er ist in diese Position geraten, wo er nicht hin wollte. Ich habe es im Nachhinein auch nochmal gelesen. Die Frage ist ja intern, das werden sie uns nicht sagen. Wer ist denn jetzt verantwortlich dafür? Er hat durchaus auch gesagt, oder Frau Klapčić hat es vor dem Rennen gesagt, sie darf bei dieser Etappe die Navigation machen, weil sie erstens, kommt sie ja aus der Gegend, ist dann nun aus einer Italienerin eigentlich und kennt sich da aus, dann, und das macht ja durchaus Sinn. Warum lässt du nicht den Local das machen? Und sie wird nicht alleine die Entscheidung fällen, aber sie haben sich professionell vorbereitet. Sie haben diesen Guru Marcel van Triest da als Berater gehabt, mit dem, du darfst ja nicht während des Rennens Routing haben, aber im Vorfeld kannst du natürlich alle Optionen da ausgucken. Und die haben das vorbereitet professionell, haben einen der teuersten Leute da eben gekauft, diesen Spezialisten oder eingestellt für diese Geschichte, der alle Welt um die Weltrekorde, Jules Verne-Rekorde geroutet hat, der ist eine unglaubliche Legende, der Typ. Ja, und wieso ist es dann, also war sie jetzt quasi dafür, hat er sie quasi machen lassen? Natürlich wird er nicht sagen, okay, das war jetzt ihr Fehler. Aber kann natürlich sein, das ist ja nicht alles, er sitzt ja da nicht alleine. Also das Team entscheidet da. Es ist ein bisschen da. Und auch Louis Berhard, der nun auch mit an Bord ist, der wird auch da seinen Teil zugetan hat. Das weiß man nicht. Man kann jetzt nicht sagen, Boris kann nicht segeln. Totaler Quatsch. Aber in dieser Teamkonstellation hat da jetzt irgendwas nicht funktioniert.
Das kann man auf keinen Fall sagen.
Also natürlich nicht.
Das ist schon bewiesen, dass er das kann. Gott, man weiß es nicht. Es ist jetzt, weißt du, immer so eine, man liest natürlich viele Kommentare und so, aber das, ganz ehrlich, frage ich mich das auch. Also, wurde mir ja nachdem, ich habe ja mal Anton drüber gesprochen, länger auch über Boris, über das Team, über das ganze Drumherum. Da wurde mir ja nachgesagt, ja, ich habe überhaupt nichts gegen Boris. Also, ich gönne ihm das Beste und ich bin sogar gefreut. Der hat ja vorher gesagt, wir können das gewinnen. Da hätte ich mich sogar gefreut, wenn er das gewinnt. Aber es geht ja immer um diese ganzen Sponsoren. Und ich habe auch in Kiel, also das größte Tamtam um Teams wird schon immer um Alicia gemacht. Da habe ich in Kiel gedacht, gut, das ist ja auch ein Heimspiel von ihm. Aber das ist, wenn du so diese Abreisen da siehst, also diese Dockouts und wie die in den anderen Ländern, wo das jetzt der Fall war, ist auch immer, es ist immer wahnsinnig viel Aufriss um Alicia. Es sind Tausende von Frauenrennen da rum in Malizia, Klamotten alle vom Team und mit kurzen Hosen. Und das ist immer ein so viel Folklore. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist es auch, das heißt ja immer, ja, der macht das auch ganz klug, er kriegt ja auch ein paar Sponsoren dadurch, durch diese Publicity und. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel des Guten und vielleicht sollte mal, also ich habe gelesen, ja, vielleicht soll er sich mal mehr um Sport kümmern als um das Drumherum. Weiß ich nicht. Lass ich mal so, ja, lass mal so stehen, ja, die Frage.
Hm. Wie ist das denn in Frankreich? Oder das kann Michael, ich interessiere mich ja auch, weil das ist ja tatsächlich, ich meine, wir wissen alle, oder hast Michael ja auch oft schon erzählt, ist halt einer der größten Arbeitgeber, dann mit dem Malizia-Team ja im Grunde auch, aber wird das da auch so, diese, sag ich mal, in Anführungsstrichen Folklore oder eher kritisch gesehen, dieses Tamtam? Oder sagen die, das ist ein professioneller Auftritt und der verdient einfach ja auch mit seinen Sponsoren am meisten Geld da von den ganzen Teams oder als eines der
Allein Top-Teams. Was an Crepe für den abfällt, an Crepe-Gebühr.
Naja, Crepe-Gebühr, ich fasse es nicht. Also wirklich. Nee, also bitte, ich würde einfach sagen, er wird wie ein normales Team hier wahrgenommen. Ja. Und da kann man jetzt so viel rumreden, wie man will. Ich meine, ich bin ja ein großer Fan von Thomas Rouillon, das habe ich ja jetzt schon öfter gesagt, auch und so. Ja. Aber jetzt seit Kiel ist über Thomas Rion hier auch nicht geredet worden.
Ja,
und das ist einfach, also ich muss ehrlich sagen, die sind hier auch viel gelassener, was dieses Rennen anbelangt. Die freuen sich, dass Biotherm vorne rumsegelt, freuen sich, dass dann da eben Holcim und PRB auch wirklich noch was dazu zu sagen haben. Ja, jetzt ist Malizia nun mal diesmal nicht dabei. Nicht ganz so dramatisch. Ja. Es gibt vielleicht auch ein paar Stimmen, die so ein bisschen hämisch sind, weil da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, eben das Fürstentum Monaco jetzt auch nicht ganz so gut gelitten ist und die dann einfach sagen, ja gut, okay, jetzt hüpfen da gerne, jetzt hüpfen da ein paar Mädchen, oh Gott, jetzt hüpfen da ein paar Frauen zu viel rum, mag ja durchaus sein, dass das so gesagt wird, aber ehrlich gesagt, das reißt hier keinen vom Hocker, wirklich nicht. Mhm. Die freuen sich, dass jetzt hier Beccaria mit Rouillon zusammen das Ding heute gerissen hat. Und da müssen wir jetzt mal wirklich auch mal noch drüber reden, weil wir gehen hier schon wieder, was weiß ich, wie lange wir jetzt schon wieder kurz, hier am Reden
kurz,
sind.
Ganz kurz, Miku. Mhm. Wir werden jetzt diesen Boris-Block abschließen, die Malizia-Block, und dann weiter mal mit einer kurzen Pause. Und diese Pause leite ich ein mit, ich hätte vielleicht einen Tipp für Malizia. Und zwar wegen, hat der Carsten gerade erklärt, das ist ja zu weit im Osten gewesen, den Wind nicht gekriegt. Es gibt ein super geiles Navi-Programm mit Top-Wetter-Routing, selbst ausprobiert, gerade wieder gehört. Orca. Mhm. Ihr wisst, was kommt. Jetzt kommt Orca. Unser Partner Orca.
Eine kurze Werbung für unseren Podcast-Partner Orca. Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartenplotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an, das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind. Orca ist so einfach zu bedienen wie dein Smartphone und trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter. Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es lädt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende.
So, da sind wir zurück. Und Miku, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest mit Beccaria weitermachen. Übrigens, ganz kurz zur Einleitung. Ich habe heute ein Video von denen gesehen. Habt ihr das mitgekriegt, dass die in so einer Schmutzinsel standen? Habt ihr das gesehen oder hat man das gehört? Nee. Ja, müsst ihr mal gucken. Ich verlinke das Video mal hier. Ja, die sahen schon Genua. Also die Lichter von Genua waren schon da und die standen...
Ach, vor dem Ziel. Ich habe einen Tracker gesehen, dass die da ewig rumstanden. Ja.
Die standen in so einem... Das war im Dunkeln und Rouillon hat immer mit so einer Headlamp da reingeleuchtet. Wo saß er nicht? Das Feuer steckte in... Es sah aus, als ob da irgendwie so Grashalme, so Riesen, so Bambus oder Schilf mit Müll und zwei so Äste lagen auf dem Foil und die fuhren gar nicht mehr und die haben da rumgerätselt. Ich habe es nicht verstanden, weil es Französisch gesprochen wurde. Mhm. Da musst du vielleicht mal gucken. Ich packe diesen Link zu dem Video mal in die Shownotes, kann man sich angucken. Also da habe ich gedacht so... Mhm. Ey, die stehen hier richtig. Also das hatte ich, aber ich dachte, das wäre jetzt irgendwie woanders auch noch irgendwie kommuniziert worden, aber war nicht.
Ist aber tatsächlich so ein Schmutzteppich gewesen. Ne? Also ja. Es ist ja, jetzt genau. Nicht so rein Algen und so, ne? Kannst du gar nicht, sondern da ist halt wirklich von Genua, ja. Ist halt eben was rübergeschwommen, ne? Wie damals Rio de Janeiro zur Olympiade, ausgerechnet in der Gegend, wo am meisten Dreck rausfließt. Da wurden damals die olympischen Dreiecke gesegelt und jetzt hier.
Da waren Kühe schwamm da rum und Kühlschränke.
Ja, das war alles ein bisschen dramatisch. Aber egal, wollen wir da jetzt nicht drauf zurückkommen. Ja. Aber wirklich jetzt hier, ja, das kann übrigens vor jeder großen Stadt passieren. Ne? Da brauchen wir uns gar keine Illusion hingeben. Ne? Ja. Und außer natürlich vor Kiel, ist vollkommen klar. Aber sonst, vor jeder großen Stadt kann es passieren. Leider kann das passieren. Ne? Ja, die haben es zum Glück noch geschafft. Und sind dann tatsächlich, dann ist ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen, also Beccarias größter Wunsch, nämlich dass er ein Heimspiel hier gewinnt. Und das finde ich ja nur wirklich, das finde ich ja wirklich eine tolle Story so irgendwie. Das ist einfach eine coole Story, ja. Das ist so cool, dass man sich wirklich fragen muss, gab es da nicht irgendeine Absprache?
Keine
Verschwörung, aber ich meine, wenn jetzt nicht Thomas Rouillon, der ewig ehrliche Thomas Rouillon, auf diesem Boot auch gewesen wäre, dann würde ich das glauben, aber so ist das natürlich alles mit rechten Dingen zugegangen. Ich sage jetzt mal, was sagt der Analytiker, aber jetzt vielleicht nicht ganz so lang, aber was sagt der Analytiker? Gab es irgendwo mal eine Stelle, wo man meinen könnte, okay, den haben sie jetzt vorgelassen, weil das so nicht abgesprochen war. Die sind wirklich gut durch.
Beziehungsweise, das war ja mega spannend. Und ich meine, so ein bisschen versteht man ja dann auch, wie solche Rennen passieren. Haben wir, also das, was wir eben über Boris erzählt, und der eine kriegt Wind und der andere nicht, das ist ja da auf dramatische Weise unter diesen, also Boris war ja dann abgehängt, irgendwie recht früh, Straße von Bonifacio, da war er schon vorbei und dann hat sich das nachher auf 120 Meilen...
Beccaria, nicht Boris schon wieder.
Hallo, jetzt kannst du auch noch Italienisch oder was? Das ist ein Italiener, der wird so ausgesprochen. Na gut, Beccaria, okay, gut, ich nehme mich zurück.
Nein, ich meine nicht wegen der Sprache, sondern red nicht wieder über Boris, sondern rede jetzt über Beccaria, bitte.
Ach so meinst du das?
Ja, genau so.
Aber das ist ja genau das Thema, das bestätigt ja die Geschichte, also wie das bei diesem Rennen losgeht, weil das war ja faszinierend, die sind jetzt zu viert. Ich meine, Biotherm war ja wieder vorne und dann sind die tatsächlich, das fand ich übrigens auch, wenn ich den Tracker lese, dann sehe ich da immer, ist manchmal überinterpretiert, was soll sein, aber dann ist wirklich Biotherm mehr als erster führen mit einem guten Abstand nach der Straße von Bonifacio rechts an Elba vorbeigefahren, während die anderen alle irgendwie links vorbeigefahren sind. Also musst du auch erstmal machen. Und eigentlich normalerweise würde ich denken, bleibst du beim Feld, aber der wollte ja, glaube ich, schon mal eine Ansage machen und hat auch seine Führung dabei verloren. Aber ich glaube, das machst du nur, wenn du so ein riesiges Punktepolster hast und einfach alles funktioniert, was du bisher alles gemacht hast. Der hat ja bis dahin jedes Scoring-Gate, jeden Sieg eingefahren, alle Punkte, die es bis dahin gab. Naja, wie auch immer, der ist dann irgendwie rechts an Elba vorbei und hat sich dann aber auch die Top 4 haben sich, lag dann nicht mehr vorne, aber die Top 4 sind da irgendwie in dieses Rennen, die mussten ja so eine Schleife nochmal fahren, irgendwie in der Bucht da vor Genua. Und da sind sie ja einmal 30 Knoten da runtergeballert, also nach Elba ja dann auch. Und dann lagen sie plötzlich komplett in der Flaute. Und dann man muss sich mal ob ihr das auch schon mal macht, wenn ihr den Tracker fahrt und dann lässt ihr einfach mal so, machst mal auf Start und machst ein paar Tage zurück und lässt diese Boote einfach mal so fahren im Tracker-Modus. Und dann hämmert da plötzlich einer los und denkst du hast jetzt auf zehnfache Geschwindigkeit gestellt, aber nee, und die anderen stehen immer noch. Ich sag mal, manchmal hast du ja auch so Haken drin im Tracker, dann weiß ich nicht, ob dann, das sind da, hat dann eher technische Probleme. Und dann,
glaube ich, eher daran, Carsten, weil der Tracker, wenn du das mal öfter beobachtest, der kriegt doch oft gar keine Daten von den Schiffen. Dann lag auch mal.
Das meine ich. Aber
Amala irgendwann ganz weit vorne oder sowas.
Was ihnen ja durchaus mal zu wünschen wäre.
Im Rückblick, darauf will ich hinaus, ist es eben nicht so. Da sind diese Fehler ja dann rausgerechnet. Also wenn du quasi zurückspulst und dann quasi auf diesen Pfeil da unten drückst, wie auf den Video-Start-Pfeil, dann siehst du, wie diese Boote eben in den letzten Tagen dann einfach, wie sich das entwickelt hat. In Rückblick. Und dann ist das anders. Also normalerweise hast du über Tage nur so minimale Verschiebungen. Und da hast du dann, auch als sie um diese Tonne, das ist ja quasi, oder ich sage immer Tonne, aber das ist ja quasi, ja doch, dem sind sie, glaube ich, um eine Insel gefahren.
Virtuelle Wegepunkte sind das.
Ja, genau. Mhm. Und dann ist der eine im Grunde vor, dann stehen die anderen und dann denkst du, genau, nämlich an so einen Glitch da. Und dann fährt aber hier Mapai plötzlich fährt plötzlich in 0, nichts rechts aus dem Bild raus, weil die nämlich als Erste dann eben, also minimale Meter haben dann eben den Vorsprung ausgemacht und diese minimalen Meter führen dann dazu, dass sie einfach schneller im Wind sind, wenn die anderen noch gar nicht drin sind. Das war da bei dem, also extremst der Fall und die sind einfach nur auf dem Weg zwischendurch, sah es aus, als ob Holzim tatsächlich vor wäre in der Flaue, sind die plötzlich losgefahren auf dem Weg nach Alassio und dann sind sie aber doch nicht durchgekommen. Wie auch immer soll heißen, da setzte eben dann zwischenzeitlich der Wind ein und dann setzte auch wieder aus. Aber diese Unterschiede waren halt, der eine fährt dann eben dann noch mit 2 Knoten rum und dann fährt aber schon Mapai mit 30 Knoten. Also das sind natürlich riesige Unterschiede und das ist schon eine Besonderheit bei diesem Rennen jetzt auch gewesen, weil die Druckunterschiede so groß waren. Und
Also dieses Video, dieses letzte jetzt irgendwie Update von Bord von Alla Grande. Mhm. Wie gesagt, ich poste den Link mal zu dem YouTube-Video in die Shownotes. Mhm. Das ist, ich meine, das ist wirklich so schräg, weil wenn du siehst, die stehen, dann auf einmal ballern die wieder volle Leute. Genau. Dann gibt es ein Video, der ist ja auch noch warm. Mhm. Dann sitzt der, ist ein Franzose an Bord, dessen Namen ich nicht kenne. Vielleicht kann mir Mikro.
Das ist La Gravière.
Ja, genau, La Gravière, so heißt
genau,
La
Gravière, das ist, von dem ich eben sprach, ja.
La Gravière, genau. Und der saß irgendwie an der Pinne und steckte seinen Oberkörper aus dem Fensterchen raus. Und da kam eine Welle nach der anderen. Und er hat einen Helm auf, Ölzeug, aber ist barfuß. Das sieht total schräg aus. Mhm. Und unten sitzt die, Manon, was weißt du wieder, Miko?
Nee, weiß er nicht.
T-Shirt hat barfuß auf den Schoten und das ist, weißt du, der kriegt da, der hat Wassermassen ins Gesicht gerät, unglaublich. Lief in dieses Schiff rein, die sind geballert wie blöd, mit Helm, aber barfuß, weil es auch noch total warm ist.
Ja.
Also, und dann nächstes, da hast du einen Schnitt und dann stehen die wieder, weil wieder überhaupt kein Wind ist. Und du hast das ja gesehen, durch diese Schleife fuhren sie immer wieder in die Flaute rein. Und so nördlich von diesen Tonnen war immer alles blau im Wind. Und südlich von den Tonnen wurde es wieder grün und gelb.
Genau.
Das heißt, untenrum waren sie wieder schneller, oben hat es wieder ewig gedauert.
Ja.
Also es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr spezielles Rennen. Aber wie gesagt, das Video lohnt sich zu gucken. Übrigens auch, was ich auch toll finde, ist, wenn ich bei den Videos bin, Amala. Da ist jetzt Top-Stimmung an Bord, die lachen sehr viel. Das hat wahrscheinlich mit Conrad zu tun. Der hat irgendwie, als die da mal richtig, richtig schön Gischt hatten und Wellen drüber, hat der sich ein Shampoo genommen, hat auch seinen Kopf durch dieses Fenster hingestellt und hat sich dann schön in dieser Gischt über die Haare gewaschen mit Shampoo. Das fand ich auch lustig.
Ich habe heute gegoogelt, ob der überhaupt an Bord ist, weil von dem habe ich gar nichts gehört.
Doch, seit Cartagena, aber das heißt, glaube ich, Cartagena heißt das, glaube ich, aber ist egal. Okay. Miku, weißt du das?
Wie das heißt, warum werde ich eigentlich immer dazu geschaltet, wenn irgendeiner Sprachprobleme hat?
Weil du bist der Fremdsprachenbeauftragte.
Professor
Cartagena, fertig.
Ja gut.
Cartagena, glaube ich nicht.
Henna.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber die machen alles mit.
Und wir hatten übrigens, passend für diesen Podcast, also unseren Running Gag, ich glaube, das Paprec Archaea ist der Uck gebrochen. Die haben ein Segel im Wasser gehabt, ne? Die standen auch ziemlich lang.
Ach echt?
Also ja, den ist, gesehen ein, hast. Den ist ein Segel aus dem Fallenschloss gefallen.
Ah, ja.
Der Uck.
Ja, kann ja schon sein.
Also die Ucks gehen auch mit. Das haben sie extra gemacht. Das ist von dir bezahlt worden.
Stimmt, ja. Genau.
Ich guck mir gerade nochmal den Tracker an. Das ist ja wirklich, das empfehle ich nochmal, das sich anzugucken. Das ist ja wie bei einer Autobahnausfahrt, die einen stehen und warten und kommen dann rauf und ballern dann einfach los. Ne? Und dann wartet der eine nochmal eine Stunde länger und dann fährt er auch los. Also wie so, oder bei der Kirmes so nacheinander. Also und parallel liegt dann da tatsächlich, dann kommt ja Malizia und auch unsere kanadischen Freunde kommen, die treiben da rückwärts, also einfach, wo du schon gerade sagst, in diesem blauen Bereich, weiter nördlich, da ist irgendwie null Wind und einfach weiter südlich knallt der Wind durch. Ja, das ist schon faszinierend bei diesem Rennen zu sehen und es bestätigt einfach dass man eben kleine Vorsprünge, also es entscheidet sich bei diesem ganz leichten Wind. Das hat eben auch für Alla Grande Mappa, die waren stark, obwohl eigentlich dieses Schiff, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist eben nicht diese super Rennjacht bei wenig Wind. Also das waren Holcim und Biotherm, haben wir vorher schon gesagt. Die haben das auch bestätigt. Aber eben bei diesem ganz leichten Wind, da kommt es darauf an, den Wind zu suchen und zu finden. Die haben den eben gefunden und das war natürlich, ich habe mich für den Italiener schon gefreut, weil der ist ja ganz, ganz böse am Anfang losgegangen und ich fand, er hat sich auch nicht cool da geäußert. Er sagte, dieser Crash, das war alles zu eng und blöd, haben wir öfter schon.
Aber das gesprochen. Ist auch wieder, glaube ich, Fußballspieler am Spielfeld.
Ja, aber kurz danach, hast du recht, ja. Und der lernt das und der ist auch ja noch relativ jung. Ich glaube, was ist er, 33 oder so? Also ist ja so sein erstes großes Projekt. Aber ich fand, ich habe immer noch im Ohr, was Michael so sagte, so, dass die Stimmen in Frankreich gesagt haben, naja, ob die sich mal vertragen. Und ich glaube, die ersten Performance, die Läufe waren ja wirklich nicht gut. Also die haben mich echt enttäuscht. Das war ja nicht nur dieser Crash, auch das Rennen danach war echt Mist. Also auch von ihren Ansprüchen her. Aber so eine Sieggeschichte, die funktioniert natürlich dann auch beim Zusammenhalt.
Aber man sieht es jetzt ja auch wirklich, auch auf den Bildern jetzt hier, die gerade veröffentlicht werden und so. Da ist eine große Erleichterung im Team einfach zu sehen. Und ich meine, der Rouillon hat zum ersten Mal den Beccaria im Arm. Also ich glaube, die sind durch Hoch und Tiefs gegangen. Ne? Aber man muss dazu sagen, ich will nur mal ganz kurz auf den Winter zurückkommen. Mhm. Das ist schon ein bisschen erwartet worden. Ne? Speziell vor Genua sind diese Windverhältnisse relativ normal. Auch dieses ein paar hundert Meter weiter drüben geht es richtig ab und hier wir stehen und dümpeln. Das ist ziemlich normal. Oder aber es klatscht richtig durch von Norden oben runter.
Das gibt es auch
kernig. Aber so diese Verhältnisse, ja, vielleicht kann man auch tatsächlich auch sagen, sie hatten so ein bisschen so einen Vorsprung, sie wussten ein bisschen besser Bescheid, da eben in dem ganzen Seegebiet vor Genua, wo sie hin müssen. Ne? Also beispielsweise rechts rüber in den Müll.
Ja, aber Michael, dein bester Freund Thomas Royon, dessen Boot du ja fährst, der hat Angst gehabt auf dem Video. Es gibt wieder eine Szene, wo ich gedacht habe, der zieht zum ersten Mal, dass er Schiss hat. Wovor? Was man nimmt, glaube ich, nicht so.
Im Müll, in dem Müllteppich?
Nein, vor dem Flachmann, den Beccaria rumreicht. Die sitzen alle am Deck, wirklich.
Und Beccaria,
doch wirklich, Beccaria hat so einen silbernen, einen richtigen Flachmann, weiß nicht, was drin ist.
Boah, geil.
Und dann gibt er ihn Rouillon und der guckt so ganz komisch und gibt ihn erstmal weiter und dann trinkt er und dann trinkt er auch. Aber reagiert auch gar nicht drauf. Da ich gedacht, jetzt hat er Angst vor dem Schnaps.
Ja, aber es ist tatsächlich so, soweit ich Bescheid weiß, der Rouillon, der trinkt nicht viel.
Ja,
also wirklich, es ist so.
Ja, sind die ja alle nicht.
Lass was. Ja, sah so aus.
Ach so, kleiner Fakt noch am Rande, den ich gerade gelesen habe, fand ich ganz witzig. Also hier, Lagravière hat sich ja an anderer Stelle schon verabschiedet von dem Team. Also war es die letzte Etappe, die er da mitgesegelt ist. Und der wechselt jetzt tatsächlich zu dem Charal-Team. Fand ich jetzt ganz, ganz interessant. Für der segelt, glaube ich, dann Transat Jacques Vabre mit dem. Also so wechseln die Typen. Klar, die werden ja auch bezahlt, ist ein Job. Und ist natürlich happy, da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, durch wen er jetzt ersetzt wird, aber so läuft das ja irgendwie da. Hat jetzt mit dem Sieg da, kann er den Platz übernehmen und dann, ja, next. Ich war jetzt sehr lange da auch im Team von Rouillon, glaube ich, auch in der Vendée Globe Vorbereitung, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat ja auch mit ihm zusammen, wie gesagt, dieses Transat Jacques Vabre gewonnen. Aber ich glaube, das sagt relativ viel dafür aus. Es ist eben nicht nur immer einer für verantwortlich, sondern wie passt diese Teamzusammensetzung, diese Chemie. Und wir haben ja auch schon bei der letzten Etappe gesehen, da war ja auch schon Paprik besser unterwegs. Also vielleicht haben die sich da einfach auch gefunden und dann, naja, wenn vielleicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen, vielleicht wechseln dann einige andere Teams vielleicht zu oft oder dass sich so eine Chemie nicht bilden kann. Achso, was ich auch spannend finde, sind wir nochmal ganz kurz bei Boris. Kasiragi sollte ja eigentlich mitsegeln. Das fand ich ganz komisch. Am Anfang hieß es, oh, der fährt mit. Was
stimmt.
Total Sinn gemacht hätte, weil der hat ja nun immerhin gerade Admirals Cup gewonnen, war da voll auf dem Hype. Aber dann kurzfristig stand dann doch nicht auf der Startliste. Ja, wie gesagt, er war sogar Steuermann beim Admirals Cup und hat ja da auch, das ist ja genau diese Disziplin, Kleinraumtaktik hin und her, der hätte durchaus, wie auch immer, ich weiß nicht so genau, was da läuft, was dann, aber das heißt, sagt natürlich auch nicht viel darüber aus, oder sagt viel darüber aus, dass es eben diese Teamkonstellation, die bei den anderen vielleicht ja doch ein bisschen vorgefestigter ist, wer macht eigentlich was, dass das da nicht so ausgegoren ist bei Malizia und dass das auch damit einer der Gründe ist, wieso sie jetzt eben tatsächlich auf den 5. Platz in der Gesamtwertung zurückgefallen ist. Also man muss.
Er wollte sich sein gutes Image nicht kaputt machen, das er sich gerade gemacht hat.
Ja, so. Denn ich hab das, kommen wir nochmal kurz drauf, ich habe das irgendwie, das finde ich ziemlich plausibel, auch gehört, Amala ist jetzt im Ziel auch. Ich gerade von der Media, über die Ocean Race, das sind den.
Ja.
Dass er hat ja als einziger immer, ist auf Malizia zwei Frauen drauf. Das ist ja auch alles
durfte. Ja, stimmt. Hatte aber auch, wer war denn das noch? Irgendwann das nochmal.
Ob das eigentlich so sinnvoll ist, so eine Klapcic, die hat, also gegen die verliere ich im Armdrücken. Aber ich meine, Cole Brouwer, da frage ich mich ganz ehrlich, macht es denn Sinn, bei diesen kleinteiligen Rennen, wo du eine Wende nach der anderen fährst, immer ständig halt, immer Manöver, für die ist das doch an diesen Grindern mit Sicherheit, ich weiß nicht, also allein physisch ist die ja dafür jetzt nicht, also, versteht mich nicht falsch, aber die ist jetzt nicht dafür gemacht, so, allein von ihrer Physis. Ob das so klug ist, aber das, klar, das ist natürlich dieses Konzept und die bringt Reichweite und vielleicht ist das, das habe ich dann in diesem Zuge auch schon gelesen. Es gibt natürlich immer viel Kritik, dann, wenn du nicht so gut bist, klar, dann prassen sie alle auf dich ein, aber ich fand es ganz plausibel zu sagen, naja, vielleicht ist Reichweite dann einfach auch die falsche Währung, wenn man sportlich erfolgreich sein will. Und ich kann es nicht, ich weiß auch nicht, was, also Cole Brouwer kann ja segeln, die ist ja offenbar ganz gut, aber klar, ob die jetzt bei den, wenn da schnell irgendwie gewünscht werden muss oder so, ob die jetzt da passend ist, weiß man nicht. Ich habe Pierre an der Winch gesehen, die hat echt Muckis, also die kann das. Wahnsinn.
Wobei die ja auch, das ist auch ein kleines Persönchen, ne? Also das ist vielleicht gerade genau das falsche Beispiel. Also da hast du ja aber so eine Metro oder so, da würde ich dir recht geben, die hat schon, und auch eine Klappchit hat da echt Power. Ist ein interessanter Aspekt, wenn wir ihn nicht beantworten können, weil das, aber habe ich es auch zwischendurch mal gedacht, weil das war ja genau der Vorwurf am Anfang, den sie, deshalb ist ja dieses Round the World alleine gesegelt, weil sie bei den großen Teams nicht genommen wurde. Für das Volvo Ocean Race tatsächlich, wo sich auch als für die Frauenposition, wo man gerade wegen ihrer
so
körperlichen Defizite, aber
ich finde das ist so ein jetzt bisschen so deren weit. Rolle, die versteht, die finde ich zum Beispiel auch, da tut man Rosi auch total Unrecht noch, wo immer so, ja, der hat eine hübsche Blonde an Bord, die hat schon ordentlich was gemacht für die Crew, finde ich. Ich finde die Rolle, die jetzt da einnimmt oder einnehmen muss oder einnehmen möchte, das weiß ich nicht, hört sich
aber
jetzt
die ganz ist
auf
dem gleichen Niveau, würde ich sagen.
Ja, aber die steht immer nur auf dem Vorschiff, also so beim Ablegen tanzt und das ist immer so ein bisschen. Ich habe das Wort Cheerleader dazu gehört. Also so generell, es ist ja sehr viele Cheerleader dabei. Und müsste man auf achten, bei diesem Dockout, dann steht die immer und tanzt und bla. Und dann denke ich immer so, oh, ist das jetzt, tust du dir jetzt so einen Gefallen, da dieses Insta-Girl zu geben, weil du kannst ja eigentlich gut segeln. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß. Aber ehrlich gesagt, sie hat genau die Position, die Rosi bei Malizia hat. Die macht, ich will nicht sagen.
Also Rosi hat niemals, die hat nie auf dem Vorschiff
getanzt,
umgetanzt.
Aber die hat natürlich den Gute-Laune-Aspekt. Das macht sie bei Holzim ja auch. Kann sie auch irgendwie gut. Und diesen psychischen, sag ich mal.
Die hat das studiert, Carsten. Die hat Teammanagement studiert.
Ja, ich weiß.
Nein, das ist, ja, du lachst, der hat das studiert.
Ja,
die ist dafür da, so ein Crew zu managen.
Ja, du sprichst ja gerade über seglerische Leistungsfähigkeit und da hat sie auch, klar, die hat immer schon Ocean Race jetzt mitgesegelt, das hat Cole Brower nicht.
Trotzdem liegt nicht so schlecht, also sie ist immer eine Skipperin.
Naja, jetzt war sie nicht dabei und jetzt
ja, gut,
haben sie auch
trotzdem
nicht gewonnen. Hast recht, das war das schlechteste Ergebnis von, insofern passt deine These. Nein, ich will ja nur sagen.
By the way, ich finde, dass Nicolo, der wird noch von sich auf der Vendée reden lassen. Den halte ich für so gut. Da gibt es auch Videos, wo der dann so da taktiert und so. Das ist echt ein richtig guter, glaube ich.
Ja.
Das war doch eigentlich Carsten sein Liebling, Nicolo Nguyen.
Nee, meiner.
Jetzt kommst du.
Bei der Vendée kann jeder.
Der gesamte Vendée Globe hat doch immer Carsten Tränen in den Augen gehabt.
Ja, er übernimmt Stefan meine Meinung. So, okay. Wir merken es ganz schön,
Moment. Wir können es ja, das Internet vergisst nie. Wir können das gerne machen. Soll ich es nächstes Mal reinschneiden, unseren Tipp?
Ja, gerne.
Ich habe Nico Levin auf 1 getippt bei der Vendée Globe. Ja? Vor der Vendée Globe.
Ja, ja. Ich schneide in der vorletzten Etappe oder was?
Aquarium-Etappe. Und dann backst du mir selber einen Prep-Contender.
Ich glaube, wir müssen
den
Schluss
ausdenken
jetzt. Achso, wir müssen übrigens zum Schluss, falls wir hoffentlich jetzt langsam am Ende sind, wir müssen sagen, Biotherm hat schon gewonnen, ne? Habt ihr das mitgekriegt? Oder ich habe es jedenfalls.
Ja, wie ist das nochmal ganz kurz? Es gibt nochmal ein Rennen davor, was auch nochmal volle Punktzahl kriegt, ne? Aber die können nicht mehr eingeholt werden, ne?
Ja, eine Etappe noch, sind 7 Punkte und jetzt laut, wenn ich das richtig...
Nee, da gibt es davor noch, das habe ich heute gehört.
Ja? Habe ich was Falsches geschrieben?
Gibt es da ein... Nee, das habe ich heute... Der steht auch gar nicht in dem Tracker drin oder so. Offenbar gibt es vor Boca Bay, heißt das da ja? Mhm. Lustiger Name für Slowenien ist das, ne?
Für die, ja.
Boca Bay, davor gibt es da nochmal ein Rennen, so ein Kurzrennen, was volle Punktzahl kriegt.
Okay, dann hast du es wahrscheinlich. Aber guck mal, sind es 29 Punkte zu 41.
Ja, können sie nicht mehr verlieren, ne?
Oder nicht, oder? Ich meine, ist klar, gibt es da nochmal Scoring-Gate-Punkte. Musst du vielleicht nochmal durchrechnen. Aber jedenfalls, die müssen ja nur.
Malizia könnte noch auf 3 kommen, aber dann müssen die anderen, glaube ich, sinken.
Ja. Guck mal, was überhaupt auch spannend, ich gucke gerade auf Scoreboard. Jetzt ist ja quasi auch die aktuelle Zahl oder Punkte für Holcim sind jetzt aufgenommen worden.
Ja, 5,3 stand da jetzt, ne?
Genau, jetzt steht nämlich 5,3 da. Das ist natürlich, hat sich das jetzt verschlechtert. Also jede, der, was sind jetzt Vierter geworden, ne? Jeder schlechtere Platz geht ja immer auch in diese erste Wertung mit rein. Insofern liegen die jetzt, ja klar, hinter Paprik. Aber die werden sich doll battlen jetzt um den zweiten Platz. Aller Grande, naja, das wird schwierig. Aber wer weiß.
Starten wir Sonntag. Die Etappe ist mal länger, ne? Um den Stiefel rum.
Die ist lang, ja. Das ist eine lange Etappe. Genau. Und da wird es viele, viele Up and Downs geben. Jede Wette.
Okay, Jungs, ich muss jetzt los.
Ja, okay, wie, du musst jetzt
alles
los?
Alles klar? Wie, du musst jetzt los?
Ja.
Hast du wieder einen Termin oder was?
Ich habe Termine.
Guck mal, wir können da gerne weitermachen.
Ja, wir machen hier noch weiter.
Ja,
Reden wir noch weiter.
Nico, wir wollten das Thema, wenn es langweilig wird, wollten wir immer noch auf das Samantha Davis-Thema kommen und das Zitat, manchmal sehe ich nackt.
Jetzt, guck mal, Michael ist ruhig. Jetzt kriege ich eine kleine Krise. Ist das jetzt eine Aufforderung, dass ich dazu noch mal irgendwas sagen soll?
Also ich wollte
die ganze Zeit wirklich lang gewartet, dass ich irgendwas sagen kann. Und jetzt soll ich ausgerechnet zu Samantha Davis was sagen.
Cliffhanger, manchmal, das machen wir, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich finde das
da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist ein Running Gag mittlerweile in diesem Podcast.
Ja, aber ich mache das so gerne, weil Michael das Thema so gerne
macht. Jeder Hörer, der es noch nie gehört hat, kann gerne googeln, Segelreporter, manchmal segel ich nackt.
Genau.
Ich hatte ja erwartet, Carsten, ganz ehrlich, dass du diese Headline schreibst. Oder ich wollte sie eigentlich schreiben, weil ich habe geschrieben über die Segeltasche, die Boris verloren hat in Kiel, wo er dann keine Klamotten hatte. Da dachte ich, das wäre jetzt super, manchmal segelt
er nackt. Das wäre jetzt
gewesen. Ich habe es nicht gemacht.
Okay, ich muss los.
In dem Sinne... Genau, Carsten, zieh dir eine Hose an, bevor du gehst, weil du hast ja beim Podcast nie eine an, wie du gesagt hast.
Ja, richtig.
Miku, bis bald, danke dir und den Hörern auch vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Segelreporter, IMOCA Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten.
www.boat24.com.